Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin so alle paar Monate mal hier zum Predigen. Ich wohne in Ingolstadt und arbeite als Sportpastor. Ich sage noch 2, 3 Sätze dazu, weil vielleicht jemand mich noch nicht so gut kennt oder noch gar nicht kennt. Ich arbeite für die Organisation SRS, Sportler ruft Sportler. Und unser Auftrag ist ganz einfach, wir wollen Jesus in den Sport bringen. Da, wo ganz viele Menschen unterwegs sind, da sind wir unterwegs mit über 70 Angestellten und mit weit über 1000 Ehrenamtlichen, die in allen möglichen Bereichen im Sport unterwegs sind, um Jesus dort sichtbar zu machen. Und mein spezieller Auftrag ist die Leitung des Kinder- und Jugendsportteams. Also wir versuchen ganz viel zu machen für Kinder und für Jugendliche. Und das, was wir hauptsächlich machen, sind Sportcamps. Da machen wir über 70 Camps im Jahr in ganz Deutschland. Dort kommen Kinder und wir trainieren mit ihnen in verschiedenen Sportarten, versuchen sie sportlich besser zu machen. Und wir, so sagen wir das immer, versuchen ihnen Jesus als Coach, als Trainer fürs Leben vorzustellen. Das mal so als kurze Anregung. Ich habe auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Dazu sage ich dann aber was am Ende. Und ich spreche noch ein kurzes Gebet. Wir haben ja schon ganz viel gebetet im Worship. Und jetzt beten wir einfach weiter, bevor es dann in die Predigt geht. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir danken dir, dass du nebenan bist bei den Kindern. Wir wollen dich bitten, dass du alles wegnimmst, was uns hindert, eine Begegnung mit dir zu haben. Du möchtest zu uns sprechen, vielleicht auf ganz verschiedene Weise. Und wir wollen dich bitten, dass wir das, was du uns sagen möchtest, auch hören. Amen. Braucht es überhaupt noch Kirche oder Gemeinde? Wenn man mal so in die Stadt gehen würde und eine Umfrage machen würde, würden wahrscheinlich sehr viele Leute sagen, nee, braucht's nicht, weil durch Kirche, durch Gemeinde, durch Christen ist viel kaputt gegangen in der Welt. Ne, Menschen wurden verletzt, Menschen haben das Gefühl, die wollen nur mein Geld haben. Menschen sagen, da habe ich ganz schlimme Geschichten gehört und vielleicht selber schlimme Erfahrungen gemacht. Ich glaube, man braucht Kirche und Gemeinde eigentlich nicht. Man könnte aber auch Menschen fragen, die sagen, ja, eigentlich bin ich ja schon Christ. Und selbst da würden vielleicht manche sagen, nö, eigentlich, ich glaube, Kirche oder Gemeinde braucht man gar nicht mehr, weil es gibt ja YouTube. Und da kann man richtig schöne, gute Predigten anhören und da kann man Lobpreis anhören. Der ist sogar noch ein bisschen besser als der aus meiner eigenen Gemeinde. Und vor allem, da muss ich mich nicht ärgern über die anderen, weil die sind gar nicht da. Ja, und wir schmunzeln alle so ein bisschen, aber ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, die sagen, eigentlich, mir reicht meine Internetgemeinde. Jesus, YouTube und ich, wir drei, passt doch. Also braucht es Kirche oder Gemeinde? Ich würde natürlich sagen, ja, aber warum? Und worum geht's überhaupt? Viele Menschen würden vielleicht sagen, okay, man braucht Kirche oder Gemeinde nicht, aber wenn Gemeinde so und so und so wäre, dann würde ich wieder hingehen. Ja? Also ich habe einen Traum von Kirche, ich habe einen Traum von Gemeinde und wenn ich den nicht erlebe, dann gehe ich nicht hin. Weil mir ist es nicht so, ja, fühle ich mich nicht so gut dabei. Achtung, dazu ein provokantes Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Da haben wir's. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Ich finde es ein krasses Zitat von einem Mann, der in einer sehr schweren Zeit lebte, ja, Nationalsozialismus erlebt hat und am Ende auch in einem Konzentrationslager getötet wurde. Ich muss dazu sagen, es gibt Menschen, die haben sehr schlimme Dinge mit Kirche und Gemeinde erlebt. Für die klingt das nochmal ein bisschen anders. Ich gehe hier von einer ganz normalen Gemeinde aus. Ja, und so oft denken wir uns, ja, wenn Gemeinde so wäre, dann würde ich vielleicht hingehen. Und Dietrich würde sagen, wer seinen Traum von Gemeinde mehr liebt als Gemeinde selbst oder Gemeinschaft, der wird zum Zerstörer. Also, worum geht's überhaupt bei diesem ganzen Thema? Eigentlich geht's nur um ein Stichwort und das ist Liebe. Die Frage ist, die ich dir heute stellen will, hast du eine Liebe für Gemeinde? Oder liebst du nur deinen Traum von Gemeinde? Liebst du Gemeinde so, wie sie ist? Mit allen Macken, mit allen Fehlern, mit allen Entwicklungen, die vielleicht auch nicht so gut sind? Oder liebst du nur dein Bild von Gemeinde? Und wie kann das überhaupt gehen, Gemeinde zu lieben? Was ist überhaupt unser Auftrag? Ich behaupte, wenn du Kirche liebst, dann liebst du dich selbst. Ja, es gibt ja dieses Gebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und man könnte auch sagen, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe die Gemeinde wie dich selbst. Denn unser Thema heute lautet, du bist Gemeinde. Du bist Kirche. Habe ich mir nicht selber überlegt, sondern das schreibt Paulus. Er sagt, ihr seid der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Also wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann bist du Kirche. Dann gehörst du dazu, ob dir das gefällt oder nicht. Du kannst es gar nicht ändern. Du kannst nicht sagen, ja, ich glaube an Gott, aber zur Kirche will ich nicht gehören. In dem Moment, wo du an Gott glaubst, bist du Teil seiner weltweiten Gemeinde. Ob dir das gefällt oder nicht. Du kannst es nicht ändern, wenn du an Jesus glauben willst. Und deshalb behaupte ich, wenn du Kirche liebst, dann liebst du dich selbst. Wenn du Kirche kritisierst, kritisierst du dich selbst, weil du ein Teil davon bist. Stell dir vor, ne, kannst mal so ein bisschen auf deinen Körper achten. Hier ist die Hand, ne, und die hat ihre Aufgabe und da ist der Fuß. Und die Hand sagt, ey, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, dazu zu gehören. Dann trennt sie sich vom Körper und was ist sie dann? Tot. Und manchmal habe ich das Gefühl, sorry, ich bin heute sehr herausfordernd, aber am Ende wird alles gut, keine Angst. Ja, aber manchmal habe ich so das Gefühl, so ticken wir, ja. Uns gefällt's nicht mehr, dann trennen wir uns einfach ab, aber das ist nicht gesund und nicht gut. Und deshalb ist heute die Frage, was heißt das, dass ich Kirche bin? Was heißt das, dass ich Gemeinde bin? Ich habe manchmal auch den Eindruck, wenn mir an Gemeinde was nicht gefällt, dann rede ich über die Gemeinde. Ja, und dann sage ich, ja, die Gemeinde, gefällt mir nicht so die Entwicklung und die Gemeindeleitung, ne? Die Gemeindeleitung hat wieder eine Entscheidung getroffen. Ja klar, dafür ist sie da. Aber wenn es gut läuft, dann sage ich, ja, unsere Gemeinde, die entwickelt sich gerade gut. Und meine Gemeinde, die hat so einen coolen Lobpreis. Merkst du was? Als würde ich nur zum Körper gehören, als würde die Hand nur zum Körper gehören, wenn es gut läuft. Und wenn es schlecht läuft, gehört sie nicht dazu. Dann sage ich, ja, der Körper hat gerade Magen-Darm. Ja, das ist für die Hand auch nicht schön. Ja? Oder die Hand sagt, ja, wir sind gerade so gesund. Also, wir Menschen, wir sind sehr menschlich. Und es ist auch menschlich, sich so zu verhalten. Das ist ganz normal. Und doch zeigt uns die Bibel, dass wir einen anderen Auftrag haben. Wenn die Kirche leidet, dann leiden wir eigentlich mit. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Ich fand es wunderbar, wie die Anke hier gerade was erzählt hat und wie sich alle mitgefreut haben. Großartig. Und genauso kann es passieren, dass jemand sagt, hey, ich habe gebetet und es ist nichts passiert. Und dass jemand sagt, boah, das tut mir voll leid für dich und weint vielleicht sogar. Das ist Gemeinde. Das Wort für Mitleid heißt Sympathie. Das ist sympathisch, mitzuleiden, sich mitzufreuen, mitzufühlen. Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir mitfühlen. Also wir nehmen Anteil an dem, was geschieht. Wir sind nicht alleine und wenn es mir schlecht geht, dann bin ich nicht alleine. Alle anderen nehmen Anteil daran. Und wenn ich was Tolles erlebe, dann nehmen auch alle anderen Menschen Anteil daran. Okay, du bist nicht alleine, du bist Teil eines großen Ganzen. Und in diesem großen Ganzen hat auch jeder eine Aufgabe. Wir schauen wieder in 1. Korinther 12, wo Paulus sehr wertvolle Hinweise gibt zum Thema Gemeinde und zur Frage, was heißt es, dass ich Kirche bin? Gott hat jedem in der Gemeinde seine Aufgabe zugewiesen. Also die Hand hat eine ganz klare Aufgabe, sie kann Dinge greifen und ich mag es immer sehr, wenn sie die Dinge dann zum Mund führt, ja, und wenn die Dinge vielleicht sogar noch lecker schmecken. Ja, und der Mund hat die Aufgabe, das Ganze zu kauen. Und das Ohr hat die Aufgabe, zu hören. Und so hat jeder seine Aufgabe und jeder ist gleich wichtig und wertvoll. Und deine Aufgabe ist vielleicht nicht die gleiche wie die vom Alfred. Du bist aber auch völlig okay, weil du bist nicht der Alfred. Also du schon, aber die anderen nicht. Ja? Und deine Aufgabe ist, das einzubringen, was Jesus in dich hineingelegt hat. Und das ist großartig und es ist wunderbar und es spiegelt Gott, den Schöpfer, wider. Wir haben Verantwortung und jeder von uns ist begabt. Und jetzt ist die Frage, wozu eigentlich? Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Also jeder hat eine andere Fähigkeit, eine andere Begabung. Jeder hat etwas von Gott bekommen durch den Heiligen Geist. Und wozu? Es geht immer um den Nutzen für alle. Das ist das, worum es bei einer geistlichen Begabung geht. Ich habe hier ein kleines Beispiel dafür dabei. Also nehmen wir an, Gott schenkt mir etwas. Ja? Das ist eine Gabe. Gabe ist ein Geschenk. Und zwar das hier. Wer von euch mag sowas? Okay, so, aber Gott hat es mir geschenkt, ja, so, und jetzt könnte ich das Ganze einfach alleine essen, 20 Stück sind drin, lese ich hier gerade, Ferrero Küsschen Classic, 20 Stück, es ist aber nicht gesund, aber es ist gesünder, das auszupacken und anderen Anteil zu geben. Es sind mindestens 20 Leute, die man damit glücklich machen könnte. Ja? Alfred, komm, mach mal ein paar Leute glücklich, ja? Also, ganz kurz, also weißt du, gleich, langsam. Ich war noch nicht fertig, sorry. Aber weißt du, das ist, ich glaube, manchmal denken wir, so eine Gabe, die ist für mich da, damit ich glänzen kann und damit ich das Lob bekomme. Nee, die ist dafür da, dass ich anderen Leuten nutze. Und ich glaube, wenn jeder nur eins ist, das macht sogar glücklich. Also jetzt komm auf, los. Ja? Also, eine Geistesgabe ist da zum Nutzen für alle. Das Wort, das hier steht im griechischen Urtext, kann man auch übersetzen mit Vorteil. Weißt du, andere Leute sollen einen Vorteil haben von dir. Darum geht's. Ich weiß nur, als ich angefangen habe zum Predigen, ich war blutjung. Meine erste Predigt war ich, glaube ich, 18 und dann so Anfang 20 und so. Und nach meiner ersten Predigt kamen ganz viele Leute und haben gesagt, super, so eine tolle Predigt und das hat gut getan. Bei der zweiten Predigt waren es nur noch 5 oder 6. Habe ich gedacht, so habe ich was falsch gemacht. Bei der vierten oder fünften Predigt kam nach dem Gottesdienst, das war immer in der gleichen Gemeinde, da hatte ich mein Predigtpraktikum, kam nach dem Gottesdienst ein Mann zu mir und hat gesagt, ey, du tatest mir voll leid, weil es sind ein paar Leute eingeschlafen. Da habe ich gedacht, Moment, ich habe nachgedacht und zwar nicht über seine Rückmeldung, sondern über mich selber und dachte, Samuel, worum geht's dir eigentlich? Geht's dir darum, dass du gelobt wirst? Das würde bedeuten, die Ferrero-Küsschen alle ganz allein zu essen. Nee. Lieber wird ein Herz verändert, als dass mich alle loben und nichts passiert. Und ich durfte lernen, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass du für den Lobpreis, war Hammer, aber es geht nicht darum, dass du gelobt wirst. Es geht darum, dass Menschen einen Nutzen davon haben, dass du Lobpreis leitest. Es geht darum, dass Menschen einen Nutzen davon haben, dass ihr da hinten in der Technik so einen Hammerjob macht. Ich finde, da kann man ruhig mal klatschen, ja? Es geht immer, immer um den Nutzen für andere, immer. Und ich habe mal mit einem jungen Leiter gesprochen und hat er mir gesagt, er wünscht sich, dass er mehr mit Jesus erlebt. Und dann habe ich mir gedacht, ich liebe Erlebnisse mit Jesus, verstehe mich nicht falsch, aber es geht nicht um Erlebnisse mit Jesus in erster Linie. Es geht darum, dass wir anderen Menschen einen Nutzen bringen. Und wer anderen nutzt, der wird was erleben. Hey, das ist keine angenehme Wahrheit. Aber Jesus möchte, dass deine Gabe anderen nutzt, wenn sie nur dir selber nutzt. Ist zu wenig. Dafür braucht Gott dich nicht begaben. Die Hand ist da, um dem ganzen Körper zu nutzen. Ja? Versuch mal mit deinen Füßen zu essen, dann weißt du warum. Die Füße sind da, damit ich vorankomme. Und zwar der ganze Körper. Und genauso bist du da, um dieser Gemeinde einen Vorteil zu bringen, einen Nutzen zu bringen, um anderen Menschen zu dienen. Jeder ist begabt. Jeder ist da, um anderen einen Nutzen zu bringen. Und letztlich geht es dabei um das Stichwort dienen. Wir schauen in einen anderen Brief aus dem Neuen Testament, Petrus, da steht, dient einander jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. Also ich soll anderen einen Nutzen bringen, indem ich ihnen diene. Indem ich sage, hey, was kann ich für dich tun? Wie kann ich mich dir unterordnen? Dienen bedeutet, einen anderen auf eine höhere Stufe zu stellen als sich selbst. Jesus hat es gemacht. Jesus hat sich hingekniet, obwohl er der Lehrmeister war. Und das war den Jüngern total peinlich. Und Petrus sagt, hör auf, Jesus, hör auf. Und Jesus sagt, ich fange gerade erst an. Ja? Und er wäscht ihm die Füße. Und er sagte, übrigens, ich muss dir auch alles waschen. Und ich habe mal so ein beispielhaftes Bild bekommen zum Thema Dienen. Das hat mich total beeindruckt, wenn es darum geht, andere höher zu achten als sich selbst. Alfred, du darfst nochmal vorkommen. Stell dir vor, der Alfred ist ein Mann, dem ich dienen möchte. Dann sage ich, Alfred, bitte geh nach oben, weil ich möchte dir dienen. Ja, du darfst mal nach oben gehen. Dann sagt der Alfred aber, Samuel, ich will dir aber auch dienen. Bitte geh auch nach oben. So, merkt ihr was? Jetzt sind wir beide oben. Und das ist gegenseitige Unterordnung. Ich bringe den Alfred zum Blühen und der bringt mich zum Blühen. Und wir haben es gar nicht gemerkt, wir stehen gar nicht mehr da unten, wir stehen jetzt oben. Und das ist Dienen, zu sagen, hey, danke Alfred, ich möchte einen anderen Menschen auf die Bühne stellen. Und Dienen ist eine ansteckende Gesundheit. Es ist oft so, wenn einer damit anfängt, dann fängt ein anderer auch an. Dann sind es zwei. Und dann sagt ein anderer, ja Mist, jetzt muss ich am Samstag um 10 Uhr, da kann ich mich jetzt nicht hängen lassen. Da bin ich auch dabei. Ich räume auf nach dem Lichterfest, ist doch klar. Dann kommt der Nächste dazu. Und ich finde das großartig, eine Gemeinde zu erleben, die dient. Ich bin aktiv als Tischtennistrainer und als Fußballtrainer noch. Und gestern hatten wir ein Spiel. Ein paar Eltern haben zugeschaut. Ich habe die Jugend gecoacht. Da war das Spiel vorbei. Und dann dachte ich so, jetzt räumen wir mal alles auf. Bauen die Platten ab und schieben alles wieder hin, wo es hingehört. Ich habe mich 3 Minuten unterhalten. Guck wieder hin, war alles weg. Ja, so wie cool ist das denn? Die haben alle mit angepackt. Und das sind so Kleinigkeiten, da wird die Schönheit sichtbar des Dienens. Es geht damit los, dass ich möchte einen anderen Menschen wertschätzen, ich will ihn höher achten als mich selbst. Dafür hat Gott mich begabt, um anderen zu dienen. Dienen ist eine ansteckende Gesundheit. Wir gehen wieder zurück zu Paulus. Er schreibt über die Gabe der Prophetie und nutzt sie als ein Beispiel für alle Gaben und sagt, wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen. Er baut die Gemeinde auf, er ermutigt die Menschen und tröstet sie. Wieder Stichwörter, die genauer beschreiben, worum es geht. Das erste, wer prophetisch redet, also einen Eindruck von Gott empfängt und für andere weitergibt, der tut das, weil er die Gemeinde aufbaut. Das Wort, das hier verwendet wird, heißt im Griechischen oikodomä. Kennen wir vielleicht so von ökonomisch, ökumene, wie auch immer. Und das meint den Hausbau. Bedeutet, die Prophetie ist hier ein Beispiel für alle Gaben. Eine Gabe ist da, um die Gemeinde aufzubauen. Ja? Ihr habt ein wunderschönes Gemeindehaus, aber vielleicht fällt euch, gerade wenn ihr länger da seid, manchmal auf, oh, hier könnte man vielleicht mal was wieder machen. Und dafür ist eine Gabe da, die sagt, ich schaue mir das Haus an und dann baue ich mit auf. Und das, was ich kann, ist nicht das, was andere können und umgekehrt, also tue ich das, was ich kann. Ich habe ein paar Mal mithelfen dürfen in meinem Leben bei Hausbauten oder Umbauten und ich fand es total cool. Meistens gab es eine Person, die gesagt hat, ey, ich kann überhaupt nichts, aber ich mache gern Essen. Ich bringe dem Team, den Arbeitern, einmal am Tag ein Essen mit. Hey, super. Total gut. Ja, und andere, die haben Decke abgehängt und haben gesagt, ich bin hier Hobbyfliesenleger und so. Okay, dann mach das. Also jeder kann etwas beitragen, um aufzubauen. Deine Gabe ist nicht nur da, um anderen zu dienen und anderen zu nutzen, sondern du baust damit ein Haus. Und es ist nicht nur ein irdisches Haus, das ist ein geistliches Haus, das hat Relevanz für die Ewigkeit. Eine großartige Verantwortung, eine großartige Möglichkeit. Es geht auch ums Aufbauen. Dann werden noch weitere Stichworte genannt, die ich nur ganz kurz anspreche, weil die habe ich in meiner letzten Predigt schon erwähnt. Ermutigen, ermahnen, trösten. Es gibt ein Wort im Griechischen, das man verschieden übersetzen kann Und man kann es übersetzen mit ermutigen oder ermahnen. Das Wort begegnet uns auch hier. Also hier steht, er baut die Gemeinde auf, er ermutigt die Menschen und tröstet sie. Man könnte auch sagen, er ermahnt die Menschen. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Aus Liebe zu einem anderen Menschen spreche ich ihm vom Heiligen Geist geleitet in sein Leben. Das kann eine Ermutigung sein, dass ich sage, hey, ich möchte mal was sagen, um dir Mut zu machen. Leute, wir leben in einer Zeit, wo vieles unsicher ist und wo sehr viele Menschen Ermutigung brauchen. Ermutigung ist total einfach. Wenn du jemanden dabei erwischt, wie er was Gutes macht, sag's ihm einfach. Einfach Menschen etwas Liebevolles sagen. Einfach mal an der Kasse beim Aldi sagen, hey, sie machen das richtig gut hier. Da geht's los. Und auch in der Gemeinde jemanden Mut zu machen auf seinem Weg. Und Ermahnung, wie gesagt, ich habe es vor ein paar Monaten schon gesagt, falls du da warst, kommt es dir vielleicht bekannt vor, bedeutet nicht, den erhobenen Zeigefinger auszufahren, sondern zu sagen, hey, mir fällt was auf in deinem Leben. Du solltest aufpassen an der und der Stelle. Vielleicht bist du da auf einem Weg, der nicht gut für dich ist. Es ist immer konstruktiv, es ist immer das Ziel, einen anderen Menschen weiterzubringen. Und der andere Mensch muss es prüfen. Und dann selber entscheiden, ob er es annimmt oder nicht. Also Gemeinde ist ein Ort, an dem wir uns gegenseitig liebevoll, aber auch konstruktiv und klar in unser Leben sprechen dürfen. Wunderbares Interview vorher zur Kleingruppe. Genau da geschieht das. Da ist ein Ort des Vertrauens, wo ich ehrlich sagen darf, wie ich über den anderen und das, was er gerade tut, denke. Vertrauen ist dabei so wichtig und entscheidend. Und dann schließlich der Trost. Wer dagegen als Prophet redet, ja, Prophetie, eine Gabe, ein Beispiel für alle Gaben, spricht zu den Menschen, er baut die Gemeinde auf, er ermutigt die Menschen und tröstet sie. Das Wort, das hier steht, kann auch Zuspruch bedeuten. Wunderbares Wort. Ich spreche jemandem etwas zu. Gott ist bei dir. Du bist geliebt. Du bist nicht alleine. Ich bete für dich. Großartig. Gemeinde ist ein Ort des Trostes. Gemeinde ist kein Ort, wo lauter perfekte Menschen kommen, dann müsste ich jetzt gehen. Gemeinde ist ein Ort, wo du hinkommen kannst, wie du bist. Mit deiner Schwäche, mit deinen Zweifeln, mit deinen Kämpfen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass da Menschen sind, die dich trösten, wenn du Trost brauchst. Und wenn du keinen Trost brauchst, Halleluja, dann kannst du Trost geben. Es gibt Menschen, die brauchen Trost. Es gibt Menschen, die brauchen neue Hoffnung. Und Hoffnung kommt nicht aus uns selbst. Hoffnung kommt von außen. Und für uns gibt es nur eine Hoffnung, das ist Jesus. Und lasst uns diese Hoffnung hineinsprechen ins Leben der anderen Menschen. Der Heilige Geist wird in Johannes, müsste Kapitel 14, 15 sein, als Tröster und als Beistand vorgestellt. Und auch wir können durch die Kraft des Heiligen Geistes Trost bringen ins Leben von anderen Menschen. Es gibt so viele Menschen, die brauchen keine Zurechtweisung. Die machen sich selber schon fertig. Die brauchen einfach nur Trost. Lasst uns ein Ort sein des Trostes. Und ich will euch das zusprechen. Ihr seid ein Ort des Trostes in dieser Stadt, ihr lieben Pfaffenhofener. Und dann gibt es ein Wort, das fasst eigentlich alles zusammen und das ist das Wort lieben. Lieben. Eigentlich geht es darum, dass die Liebe Gottes sichtbar, greifbar, spürbar und erfahrbar wird. Johannes 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot. Und neu heißt nicht, dass es das vorher noch nie gegeben hat, sondern er sagt, das ist ein Gebot, das hat eine neue Qualität. Das steht über allem, was ihr bisher kennt. Das fasst alles zusammen. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. Und jetzt kommt's. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Stell dir das mal vor, dass die Leute das über euch sagen, vielleicht tun sie es schon, ey, die Freie Christengemeinde Pfaffenhofen, FCG, die gehen vielleicht liebevoll miteinander um. Krass! Da muss mehr dahinter stecken, ich will es rausfinden. Wenn wir einander lieben, erkennt die Welt ein Stück von Jesus. Ich bin Riesensportfan und Riesenfußballfan. Und wenn du Fußball guckst, du erkennst ein gutes Team auch daran, wie sie miteinander umgehen. Die sprechen miteinander. Und ich sage immer zu meiner Nachwuchsmannschaft, was macht eine gute Mannschaft, wenn der Torwart einen Riesenfehler macht und ein Tor dadurch passiert? Was machen die Abwehrspieler? Die gehen hin und sagen, auf, weiter geht's, komm. Daran erkennst du eine Top-Mannschaft. Und ich glaube, in der Gemeinde, du erkennst eine geistlich gesunde Gemeinde nicht daran, dass jeden Tag 100 Leute dazukommen. Also kann Gott machen, habe ich nichts dagegen. Du erkennst sie aber vor allem daran, dass sie liebevoll miteinander umgehen. Egal, ob da 10 Leute zugehören oder 100 oder 1000. Du erkennst eine geistlich gesunde Gemeinschaft daran, dass man sich einander liebt. Nach dem Vorbild von Jesus Christus. Dass man sich einander nutzt, dass man den anderen höher achtet als sich selbst, dass man einander dient und so weiter. Am Ende geht es schlicht und einfach um Liebe. Und die Bibel benutzt für Liebe das Wort Agape. Und das meint eine Liebe, die etwas gibt, ohne etwas zurückzuerwarten. Ihr könnt jetzt sagen, hier Alfred, meine Ferrero sind weg. Was kriege ich jetzt eigentlich von dir? Ja, ich... Hat 2,30 € gekostet, ja? Also bitte. Nein, das ist nicht das Herz der Liebe. Liebe heißt, Alfred, ich gebe dir das, Punkt. Ob er mir was zurückgibt oder nicht, ist in dem Moment nicht wichtig für mich, ja? Das ist Liebe. Ich gebe etwas und erwarte nichts zurück. Ich sag manchmal, ich hätte ja wenigstens gern Dankeschön. Nee. Nicht mal ein Dankeschön, ja? Nein, Liebe heißt, ich gebe etwas einfach nur, um dem anderen zu dienen, weil ich ihn lieb habe. Das ist echt eine krasse Herausforderung. Ich habe hier ein Bild generieren lassen von der künstlichen Intelligenz, ja? Und es ist für mich ein Bild, das sehr aussagekräftig ist, weil ich glaube, als Gemeinde, ganz viele Gemeinden, sind gut darin, diese Begriffe groß zu schreiben und sagen, bei uns, da steht die Liebe über allem und wir wollen mitfühlen und wir wollen trösten und wir wollen das alles machen. Aber wisst ihr, entscheidend ist nicht, was außen drauf steht, weil es steht bei allen Gemeinden außen drauf. Entscheidend ist, was in der Gemeinde stattfindet. Und die Leute sind nicht dumm, die sind voll schlau. Die merken das, steht das nur drauf oder ist es auch drin? Steht da Ferrero-Küsschen drauf und dann ist was ganz anderes drin oder ist da wirklich was drin? Also lasst uns ein Ort sein, der nicht nur was ins Schaufenster stellt, sondern der es auch lebt. Dietrich Bonhoeffer sagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Ich habe zum Schluss eine ganz, ganz wichtige Frage. Woher soll diese Liebe eigentlich kommen? Also wie kann ich jemand so lieben, dass ich nichts zurückerwarte, dass ich ihm diene und dass ich ihn höher achte als mich selbst und ich sage, alles, was ich mache, soll hier für dich ein Vorteil sein. Ja, woher soll das eigentlich kommen? Laut nochmal bitte. Genau. Die gute Nachricht ist, diese Liebe kann und muss nicht von mir kommen. Gott erwartet nicht, dass ich das aus eigener Kraft aufbringe, weil es ist göttliche Liebe und nicht menschliche Liebe. Du kannst nur so lieben, wenn du weißt, dass Jesus dich liebt. Du kannst dein Umfeld nur verändern, wenn Gott es durch dich tut. Ich hoffe, das nimmt ein bisschen Druck von den Schultern, also von mir zumindest. Jesus ist die Liebe. Und wenn Paulus in diesen Kapiteln 1. Korinther 12 und dann 13, 14, geht es ganz viel um Geistesgaben und dann steht in der Mitte, im Zentrum, ein Text, der sehr gerne bei Hochzeiten vorgelesen wird. Und den lese ich uns einmal kurz vor. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn das Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Das ist nicht menschlich. Das ist nichts, was du aus eigener Kraft aufbringen kannst, wenn du nur die richtige Strategie hast oder wenn du dir Mühe gibst. Und deshalb steht ganz am Ende eine Einladung an jeden Einzelnen von uns. Komm zu Jesus. Verbring jeden Tag Zeit mit ihm. Setze dich seiner Liebe aus. Erlaube ihm in dein Leben zu sprechen. Und dann kann es sein, dass du merkst, wie diese Liebe von Jesus in dich hineinkommt und weitergegeben wird an andere Menschen. Die Antwort auf die Frage, wie kann das gehen, ist nicht, überleg dir jetzt 5 konkrete Schritte, sondern komm zu Jesus und bete darum, dass er dich mit seiner Liebe erfüllt. Jeden Tag neu. Und wenn du lieblos bist und es nicht schaffst, was tust du dann? Komm zu Jesus. Und wenn du scheiterst und wieder hingefallen bist, komm zu Jesus. Er steht da mit offenen Armen und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen und mit meiner Liebe füllen. Und deshalb möchte ich gemeinsam mit uns beten und ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen schlicht und einfach Gott darum bitten, dass er uns erfüllt mit seiner übernatürlichen Liebe und dass diese Liebe sich auswirkt in Taten. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Liebe in Person bist. Du bist gekommen, um zu dienen. Du hast uns gezeigt, was es bedeutet, andere höher zu achten als sich selbst. Dein Leben hat einen riesen Nutzen für die ganze Menschheit. Für einen Nutzen für die Ewigkeit. Du hast Trost gebracht, du hast ermutigt, du hast ermahnt. Und wir wünschen uns so sehr, dass wir diese Verhaltensweisen, die du uns vorgelebt hast, dass wir die auch leben. Aber wir können es nicht aus eigener Kraft. Und deshalb, Heiliger Geist, erfüll uns mit deiner Liebe. Erfüll unser Herz mit einer Liebe, mit einem Feuer, das menschlich nicht möglich ist. Nimm alles weg, was uns abhält, andere Menschen zu lieben. Nimm alles weg, was uns abhält, von Herzen zu dienen. Und ich habe gerade auf dem Herzen, besonders auch für Freitag und Samstag zu beten, dass dieses Lichterfest und das Aufräumen danach ein Fest des Dienens, des Liebens und des Nutzens für alle wird. Dein Licht leuchtet so hell, dass keine Dunkelheit mehr Platz hat. Und wir loben und wir preisen dich, dass du uns liebst, auch wenn wir andere nicht lieben können. Und ich möchte dich bitten, dass du dieses Lieben, dieses Dienen freisetzt bei jedem Einzelnen, der heute hier ist. Und das beten wir in deinem heiligen Namen und sagen laut und voller Überzeugung. Amen. Amen.